Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute Marion Kraft, promovierte Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Dozentin und Übersetzerin und seit vielen Jahren sehr aktiv in der afrodeutschen Community. Frau Kraft wurde 1946 geboren als Tochter einer deutschen und eines afroamerikanischen US-Soldaten. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, Frau Timm. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Derzeit gibt es ja sehr viel Aufruhr, Frau Kraft, in den USA nach dem Tod von George Floyd, aber auch in Deutschland haben wir eine Debatte um Rassismus, Kolonialisierung, wie wir sie vielleicht noch nie hatten und viele Demos auch dagegen. Am Wochenende sind 8000 Leute in Berlin auf die Straße gegangen unter dem Motto unteilbar. Ich habe mich spontan gefragt, mit welchen Gefühlen erleben Sie das, mit welchen Gefühlen auch sehen Sie zurzeit Nachrichten?
Mit äußerst gemischten Gefühlen. Ich sagen, weil einerseits wird so deutlich, wie wenig sich in den letzten 50, 60, 70 Jahren trotz aller Bewegungen in den USA und auch hier bei uns in Europa und in Deutschland geändert hat. Das ist das negative Gefühl dabei. Auf der anderen Seite bin ich sehr beeindruckt von den vielen, nicht nur jungen, aber hauptsächlich jungen Menschen, die jetzt gerade in diesen Zeiten auf die Straße gehen und sagen, genug ist genug. Wie es auch in den USA heißt, enough is enough. Und ich denke, dass die grausamen Bilder über die Ermordung George Floyds, die wir im Fernsehen gesehen haben, so vielleicht der letzte Tropfen waren, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Es passiert ja fast täglich in den USA, aber wir hatten so massiv noch nie diese Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie das ist, wenn jemand unter diesen Umständen stirbt oder ermordet wird. Und das, denke ich, hat bei vielen Menschen ganz, ganz viel ausgelöst und auch hier die Debatte angefacht, wie ist es denn eigentlich bei uns? Also nicht nur Fingerzeig auf die USA, sondern müssen wir auch nicht erstmal bei uns schauen, was da passiert ist. Und da bin ich auch sehr froh, dass jetzt so viele schwarze Deutsche und POC-Stimmen auch in den Medien zu hören sind in den letzten Tagen.
Unser Gast heute ist Marion Kraft, geboren 1946 als Tochter einer Deutschen und eines afroamerikanischen US-Soldaten. Ein echtes Nachkriegskind eigentlich, Frau Kraft. Wie haben Sie das erlebt?
Das sind Erfahrungen, die mich wie viele sehr geprägt haben, weil man erstmal ja schon als Kind sehr stark Überlebensstrategien entwickeln musste. Es war die unmittelbare Nachkriegszeit. Die sogenannte Entnazifizierung war ja ein formaler Akt. Das fand ja nicht in allen Köpfen statt. Die Lehrerschaft war ja noch vom Nationalsozialismus geprägt.
Und Ihr Vater gehörte zwar zu den Befreiern, zu den Alliierten, aber damals sprach man, glaube ich, von Besatzungskind.
Genau.
Und wenn das Besatzungskind dann auch noch ein Schwarzes war, war es wahrscheinlich ungleich schwieriger.
Es war eine Stigmatisierung, auch im Hinblick darauf, was die damaligen Frauenrollen anging. Also wie viele, meine Eltern waren nicht verheiratet. Es war also ein doppeltes Stigma, dem man ausgesetzt war. Aber das wirklich Zentrale war dabei doch dieses Othering, das von vornherein zum Anderen gemacht werden oder zur Anderen mit Blicken, aber auch mit Worten, mit Beschimpfungen. Das berüchtigte N-Wort, wo ja heute immer noch einige ernsthaft fragen, ja, ist das denn so schlimm, wenn ich das überhaupt sage? Und damit ist meine Generation der schwarze Deutsche groß geworden.
Von Kindheit an, also wenn Sie auf der Straße gespielt haben, oder waren Kinder da toleranter als Erwachsene, könnte ja auch sein.
Kinder sind generell, denke ich, zunächst mal, was heißt toleranter, offener, insofern Rassismus ja etwas ist, was erlernt wird. Wir werden ja nicht als Rassisten geboren. Sie müssen es ja irgendwo hören und mitbekommen haben. Aber es gab natürlich auch Kinder, die schwarze Kinder beschimpft haben, weil sie es eben von den Erwachsenen gehört haben.
Zudem haben Sie Ihren Vater auch selber nie kennengelernt. Das war ein abwesender Vater. Er ging zurück in die USA. Sie waren also auch noch das Kind einer alleinerziehenden Richtig. Mutter. Also so ziemlich jede Ausnahme, die man sich damals vorstellen oder eben auch nicht vorstellen konnte. Wie sehr hat Ihnen der Vater gefehlt?
Also ich denke, ein Vater fehlt immer insofern, ist das vorherrschende Gesellschaftsbild ist, dass eine intakte, eine funktionale Familie als Vater, Mutter, Kind oder Kindern bestehen muss. Und das kriegt man ja auch als Kind selber mit. Man merkt ja, uch, irgendwie stimmt was nicht mit dir. Das ist ja alles anders als bei anderen. Da hat sich heute natürlich sehr viel geändert, dadurch, dass Partnerschaftsbeziehungen nicht nur als Cis- und Hetero-Beziehungen gesehen werden, dass es unverheiratete Paare gibt. Aber damals war das wirklich ja schon etwas, was einem an den Rand der Gesellschaft gedrängt hat.
Jetzt spricht auch die Wissenschaftlerin, wenn sie sagt, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ich frage nach dem Kind. Haben Sie sich vielleicht sogar bestraft gefühlt?
Das nicht bestraft. Ich war schon von klein auf sehr rebellisch. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich, meine Mutter verstarb ja auch sehr früh, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, die auch in vielerlei Hinsicht eine sehr rebellische Frau war und die mich sehr bestärkt hat. Ich weiß aus anderen Erzählungen und Lebensgeschichten, dass das durchaus nicht immer so war.
Oder so ein, so wie du bist, bist du gut, Marion?
Du bist und du bist richtig. Ja, sie hatte natürlich immer auch, weil sie war eine sogenannte, in Anführungsstrichen, einfache Frau, was jetzt so formale Bildung angeht. Aber sie war eine sehr kluge Frau, diese weiße Großmutter von mir, auch in politischer Hinsicht. Und sie hat mich da wirklich sehr bestärkt. Und sie hat auch immer gesagt, was auch manchmal anstrengend war, aber was sich dann als richtig herausgestellt hat: Du bist so richtig, wie du bist, aber du musst hier besser sein als die anderen.
Und das ist ja auch anstrengend. Ja. Ne? Ich denke dann sofort an Ijoma Mangold, an den Literaturkritiker, der gesagt hat, ich wollte immer deutscher sein als alle Deutschen.
Ja, ja.
Das ist ja unglaublich anstrengend.
Ja, oder auch in der Schule. Ich wollte immer besser sein. Ich dachte, ich müsste immer besser sein als alle anderen. Und das war nicht nur anstrengend, das ja, ist schon fast eine traumatische Erfahrung gewesen, insofern, dass selbst wenn ich denn wirklich genauso gut oder tatsächlich sogar noch besser als die anderen war, ich bekam in der Grundschule, Volksschule hieß das damals, und dann in der Realschule immer die schlechteren Noten.
Und dann kam Oma und sagte, das ist ungerecht?
Meine Oma ist öfters, ich erinnere mich, sie zog dann immer, sie hatte ein schwarzes Kostüm. Sie sah dann eine weiße Bluse dazu. Und sie sah dann aus wie so Bilder, die man von den Suffragetten der frühen Frauenbewegung sieht. Und dann hatte sie einen Schirm dabei, egal in welcher Wetterlage. Und dann, wenn ich mich bei ihr beschwert hatte, dann marschierte sie zu dem entsprechenden Lehrer oder zum Direktor und hat da wirklich gekämpft und ja oft auch gewonnen. Also es war schon, mir war es als kleines Kind manchmal sogar peinlich, wenn sie so loszog, als ob sie in irgendein Kampfgetümmel jetzt geht. Aber es hat mir sehr geholfen, ja, dass da jemand war, wo man überhaupt so eine Beschwerdeanlaufstelle hatte.
Heißt aber auch, Sie haben von Kind auf an beides gelernt, Diskriminierung, aber auch, es geht auch anders, wenn man eine Großmutter hat, die einem den Rücken stärkt.
Richtig.
Mhm. Ich möchte noch mal zurück zu Ihrer Mutter, die ist gestorben, da waren Sie erst 12. Sie soll mit Ihnen nur Englisch gesprochen haben.
Sie hat mit mir Englisch gesprochen, in der Hoffnung, wir würden irgendwann mal in die USA gehen. Mhm. Was in vielerlei Hinsicht eine trügerische Hoffnung war. Und ich bin auch froh, dass das nicht so gewesen ist, weil sie hatte ganz offensichtlich gar keine Vorstellungen über den in den USA herrschenden Rassismus. Und was es damals heißt oder gehießen hätte, eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann und einem schwarzen Kind in den, möglicherweise auch noch in den Südstaaten, das wäre völlig unmöglich gewesen, davon hatte sie, es war eine Illusion von ihr.
Trotzdem sind sie eine deutsche Marion geworden und keine englischsprachige Mary oder so. Hätte ich mir gedacht, wenn eine Mutter davon träumt, ich nehme mein Kind mit in die Staaten, würde ich es zumindest nicht Marion nennen. Aber wissen Sie, ob das einen Grund hatte?
Das weiß ich nicht, nein. Aber Marion gibt es ja auch im Englischen. Nur ist es da in der Regel ein Männername. Speak.
Speak Loud When You Speak Love hieß der Song. Brother alias Philipp Essler hat ihn geschrieben und er will sich mit seiner Musik gegen allzu viel Pessimismus in der Welt stellen. Als der Song veröffentlicht wurde, Anfang Mai, mitten in der Corona-Krise, da gab es gleich eine Videokampagne und bei der hat dann sogar der Hamburger Kultursenator mitgemacht. Stichwort Solidarität. Solidarität hätte unser Gast Marion Kraft als afrodeutsches Nachkriegskind ganz gut gebrauchen können. Frau Kraft, Sie haben uns erzählt, der Vater abwesend, Kindheit dann in Deutschland mit der alleinerziehenden Mutter, später mit der Großmutter. Haben Sie eigentlich nach dem verschwundenen Vater gesucht? Das ist ja häufig so, dass Jugendliche irgendwann realisieren, dass der eine Elternpart fehlt und damit die gesamte halbe Herkunftsfamilie. Haben Sie sich auf seine Spuren gemacht?
Da bin ich selbst überrascht, aber es war für mich in meiner Kindheit und in meiner Jugend dann einfach kein Thema mehr. Vielleicht war es auch intuitiv so eine Art Selbstschutz, aber ich hatte mir schon sehr früh gesagt, jetzt vielleicht nicht so rational, aber es war mir klar, ich bin hier und ich muss hier leben, muss mich hier durchbeißen sozusagen und hing vielleicht auch mit dem frühen Tod meiner Mutter zusammen. Meine Hauptbezugsperson war, bis ich so 20 war, kurz danach starb sie dann auch, war meine Großmutter. Und da war irgendwie kein Platz für diese Suche, diese anstrengende Konzentration auf irgendwas, von dem man nicht weiß, ob es überhaupt funktionieren kann. Ich war eben da und ich habe gemacht, was ich hier machen konnte. Und das ist auch bis heute eigentlich noch so meine Devise.
Aber es ist erstaunlich eigentlich. Es fehlt ja nicht nur der dunkle Elternpart, der Vater, sag ich mal, sondern es fehlt ja auch so die männliche Komponente im Leben eines Mädchens, also das Vorbild und der Vater, an dem man sich auch abarbeiten kann. Das ist ja eigentlich erstaunlich, dass Sie das so wegschieben konnten. Oder haben Sie es weggeschoben, weil Sie mussten?
Vielleicht, weil ich musste, aber es war ja nicht so in den Nachkriegsjahren, dass es außergewöhnlich war, dass die Väter abwesend waren. Auch bei weißen Kindern oder in weißen deutschen Familien. Das war eigentlich nicht so das Außergewöhnliche. Ich habe dann auch irgendwie nie so diesen männlichen Schutz oder diese männliche Auseinandersetzung oder diesen Part gesucht. Vielleicht auch, weil ich mit Männern generell, auch als Kind schon in meiner Jugend, zum Beispiel mit Lehrern, das waren fast alles Männer, schlechte Erfahrungen
das
gemacht.
Das reicht dann auch.
Und also das, vielleicht bin ich auch deswegen dann Feministin geworden. Also das war für mich persönlich jetzt nie ein so großes Thema. Es ist natürlich insofern ein Thema, dass man sagt, naja, wie wäre es denn vielleicht gewesen, wenn, und wäre doch schön gewesen, und gibt es da noch andere Verwandte, vielleicht auch die schwarze Großmutter, die vielleicht sehr wichtig gewesen wäre, wichtiger als der Vater. Aber ich weiß nicht, ob es Verdrängung war, aber da war es einfach kein Thema.
Schauen wir mal auf Ihren Bildungsweg, der ja auch durch große Energie und Hartnäckigkeit besticht. Sie haben erst eine Lehre gemacht, als Sekretärin gearbeitet und dann muss es Sie irgendwie gepackt haben. Also Studium, Anglistik, Germanistik, Philosophie in diesen sehr politisierten Jahren um 1968. Als schwarze deutsche Studentin um 1968. War das Pionierarbeit? Sie waren doch überall die Einzige.
Ich war fast immer die Einzige. Also nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in der 68er-Bewegung. Ich war sehr politisch. Ich habe auch diese Befreiungsbewegungen in Afrika unterstützt. Ich habe für Simbabwe gesammelt. Ich hatte auch Kontakte hier, als ich in Köln studiert hatte, zu Vertretern der Black Panther-Bewegung. Aber in Deutschland, da war ich in der Regel meistens zu meiner Zeit noch die einzige Schwarze. Ich habe dann allerdings auch zunächst, das war in der Schule schon so, ich habe dann, Sie hatten gefragt nach dieser Anstrengung, nach dem Bildungsweg. Ich hatte die Realschule denn, was ja schon außergewöhnlich war damals, dass schwarze Kinder zur Realschule gingen, weil es wurde ihnen ja immer bescheinigt, ihr seid nicht gut genug, oder es gab ja sogar im Bundestag diese Debatten, man solle diese Kinder doch am besten in das Heimatland ihrer Väter verbringen, wie es heißt.
Ist bei vielen passiert, hieß. Ne? Die sind
ja, da gab es ja diese Adoptionen in die USA, da habe ich auch heute noch zu einigen Menschen Kontakte. Und es war also schon außergewöhnlich überhaupt, einen höheren Schulabschluss anzustreben als jetzt diesen Volksschulabschluss.
Dann noch das Abi nachgeholt und hartnäckig studiert, also ein Bildungsziel auch durchgesetzt. Ich frage mich, Sie haben erzählt, Sie waren auch verbunden dann mit der afroamerikanischen Befreiungsbewegung. Hatten Sie denn eigentlich Rückhalt bei den weißen Kommilitonen in Deutschland? Immerhin wäre ja die afroamerikanische Befreiung ein zentrales Thema der Studentenbewegung.
Ja, also nicht nur die afroamerikanische, da gab es ja schon Verbindungen, sondern auch die Befreiungsbewegung in Afrika zum Beispiel. Also Simbabwe, Angola und dergleichen. Und ich hatte dann doch sehr schnell das Gefühl, dass das auch von der linken deutschen Studentinnenbewegung, dass das auch so eine Art paternalistische Haltung war. So mit der Grundhaltung, wir unterstützen euch jetzt in euren Befreiungskämpfen, aber es hat mit uns wenig zu tun. Wobei man gleichzeitig hier ja für andere politische Verhältnisse eingetreten ist, aber schon damals wie auch heute gar nicht gesehen hat, dass es auch hier Rassismus gibt.
Verräterische Sprache auch, wir unterstützen euch, nicht dich. Ja. Ich habe mich sofort gefragt, Sie haben eben auch Literatur studiert, amerikanische Literatur. Hat man im hochpolitischen Frankfurt dieser Zeit eigentlich einen Autor wie James Baldwin gelesen?
Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also meine Kenntnisse, die ersten Kenntnisse über afroamerikanische Literatur und auch über afrikanische, die habe ich mir ja eher so autodidaktisch beigebracht.
Ich meine, ein so großer Literat, ein so großer Schriftsteller, wie wir ihn heute verehren, James Baldwin, ob schwarz, ob weiß, das ist einfach tolle Literatur, fand nicht statt.
Zuvor hatte ich in Köln studiert. Da gab es ein, zwei Veranstaltungen, die bin ich dann auch gegangen. Aber das hatte immer auch diesen exotischen Touch. Also man hat unter Literatur verstanden, ja, wie der Spruch ja hieß, diese toten, alten, weißen Männer. Ja, was man so als Klassik bezeichnet, eine Amerikanistik, Hemingway oder F. Scott Fitzgerald und so. Das war eben ja das, was unter guter Literatur betrachtet wurde. Und es gab sogar noch zu der Zeit Publikationen von weißen deutschen Amerikanisten oder auch Tinnen, die in ihren Forschungsarbeiten den Titel hatten zur N-Literatur. Das war noch in den späten 60er, Anfang 70er Jahren. Ich habe heute noch so einige Exemplare im Regal stehen bei mir zu Hause. Einige habe ich beim Umzug nach Berlin entsorgt, weil ich dachte, das reicht. Und da war auch in der Wissenschaft kein Bewusstsein.
Die afrodeutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Marion Kraft hat sehr ausdauernd, sehr hartnäckig ihren Bildungsweg verfolgt, studiert, promoviert, unterrichtet und hat uns erzählt, dass sie immer schon ein sehr politischer Mensch war, auch in der Frauenbewegung in den 1970ern. Die kam da groß auf. War das dann rassismusfreies Terrain für sie? Das ging ja immerhin dezidiert um Emanzipation.
Okay, rassismusfreies Terrain war es schon. Insofern, dass ja Rassismus kein Thema war.
Oh, dann gibt es das doch unterschwellig.
Natürlich. Ich hatte immer auch im Kolleginnenkreis und so sagen müssen, ja, liebe Frauen, da gibt's noch dies und da gibt's doch noch jenes und kennt ihr das? Und damals kamen ja gerade die Werke raus von Alice Walker und Toni Morrison und Audre Lorde. Und ich dachte, das ist einfach kein Thema. Auch bei den Frauen ist die Literatur weiß.
Und deshalb ist es ihr Thema geworden. Ne? Sie haben uns beschrieben, wie oft Sie die einzige Afrodeutsche waren in Ihrem Kreis weit und breit. Wie haben Sie eigentlich andere kennengelernt? Inzwischen ist das ja eine Community.
Es hat lange gedauert. Ich war schon Ende 30.
Ende 30?
Ja, ich war, und da war ich in der feministischen Bewegung, auch mit dem Schwerpunkt Literatur, den Sie gerade genannt haben. Und da gab es 1985, 86 war das wohl, eine feministische Literaturtagung in Hamburg. Und auf der kam ich natürlich wieder an mit meinem in Anführungsstrichen exotischen Thema. Es gab noch eine Frau, die was zu Toni Morrison referiert hatte, eine weiße Frau. Und da habe ich Maya Ayim kennengelernt. Und die noch sehr jung war, damals Anfang 20, die gerade das von ihr mit herausgegebene Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, das ja inzwischen ein Klassiker ist, nicht nur in der Black Community und auch international. Und eine der Mitherausgeberinnen, die damals einen Verlag hatte, in dem das Buch erschien, Dagmar Schulz, die sprach mich dann an und ich unterhielt mich gerade mit Maya Ayim. Und sagte, ob ich Audre Lorde kennte. Und ich sagte, natürlich.
Das sind sehr prominente Vertreterinnen, wollen wir noch drüber reden. Aber ich dachte überhaupt, das ist ja eine Community, die Initiative Schwarzer Deutscher, die gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Jenseits der literarischen Zirkel wusste man doch kaum voneinander. Also wusste man bei den ersten Treffen da überhaupt, wie viele kommen?
Da wusste man wenig. Ich war noch im selben Jahr auf schon der ersten Jahrestagung der ISD, also der Initiative Schwarze Menschen in Hessen. In Wiesbaden war das und das war noch eine ganz kleine Gruppe und eine kleine Bewegung.
Ich meine, man lädt da ein und hat im Grunde keine Ahnung, wer und wie viele kommen.
Ja, wir fanden das damals toll, dass da doch schon so, ich weiß nicht mehr, an die 40 Leute oder so kamen. Da dachte man ja damals schon, wow, so viele gibt es.
Wie groß ist die afrodeutsche Community heute ungefähr?
Das kann man so schlecht sagen. Man muss ja auch definieren. Ich sage immer, es gibt verschiedene Black Communities in Deutschland. Also es gibt ja die, sagen wir, schwarzen Deutschen, die schon seit Generationen hier leben. Es gibt Migrantinnen, es gibt Leute mit dem sogenannten schreckliches Wort, wie ich finde, Migrationshintergrund. Es gibt afrikanische Expatriates. Also es gibt ja ganz verschiedene Organisationen auch. Und deswegen finde ich es so wichtig, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, dass ja zurzeit gerade es eine Bewegung gibt, wo dieser Afro-Census durchgeführt wird. Das heißt, wo erhoben werden soll, wie viele schwarze Menschen leben überhaupt in Deutschland und wie geht es denen sozial, ökonomisch, politisch und dergleichen.
Wenn Sie das alles aufzählen, wie differenziert diese Community inzwischen ist, dann frage ich mich natürlich auch, ist das überhaupt für diese Community klug und gesund, wenn alle, zum Beispiel Initiative Schwarzer Deutscher, sich unter dem Dach vereinigen, wir haben eines gemeinsam, wir sind alle dunkelhäutig. Und darunter sind die verschiedensten Menschen verbunden. Ist das überhaupt gut, so ein Riesendach, was dann doch wieder die Gemeinsamkeit hat? Wir sind schwarz. Für Emanzipation
Nein,
ist das vielleicht auch nicht.
Schwarz ist ja ein politischer Begriff. Es geht ja nicht um Hautfarbe. Es geht auch nicht unbedingt um die kulturelle Herkunft. Schwarz ist ja genau wie weiß ja im umgekehrten Sinne eine politische Kategorie ist. Schwarz ist ja ein politischer Begriff, den Menschen afrikanischer Herkunft, Menschen der afrikanischen Diaspora für sich selbst reklamiert haben. Und ich denke, es ist wichtig, diese Vielfalt in den schwarzen Communities gerade zu sehen und zu betonen. Weil wir sind ja nicht alle gleich, nur weil wir vielleicht einen ähnlichen ethnischen Hintergrund haben.
Ich dachte nur, das kann auch hinderlich sein, wenn das einzige Dach, das einzige Gemeinsame wieder heißt, farbig oder colored people oder schwarze Deutsche oder wie immer sie sind, Afrodeutsche, wie immer sie es nennen wollen. Frau Kraft, Marion Kraft, wie oft werden Sie heute noch gefragt, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Woher können Sie das? Wie passiert das noch?
Sehr oft. Es passiert immer noch. Ebenso wie die Frage, darf ich mal fragen, wo Sie herkommen? Oder selbst auch bei, wo man das eigentlich nicht erwartet, bei gebildeteren Menschen auf einer Veranstaltung oder einer privaten Feier, wo plötzlich Menschen sind, die man persönlich noch nicht kennengelernt hat. Ach, und wo kommst du denn her?
Ist eigentlich eine ganz normale Frage, auch unter Weißen. Aber wenn sie dann sagen, aus Gelsenkirchen und jemand sagt, das kann nicht sein, dann wird's rassistisch, ne?
Ja, es geht ja noch viel weiter. Es wird ja die Frage nachgeschoben, wenn Sie denn sagen, aus Gelsenkirchen oder Köln oder Berlin oder wie auch immer, dann kommt ja sofort die zweite Frage. Na, das meine ich ja nicht. Ich meine, wo kommst du denn wirklich her?
Wirklich?
Mhm. Ja.
Damit ist eigentlich alles gesagt.
Dann kann man eigentlich nichts mehr sagen. Das ist schlicht und ergreifend rassistisch, ja, weil es eine Definition über die Wahrnehmung ist. Es ist eine Zuschreibung, du bist nicht weiß, du kannst gar nicht von hier sein, also muss ich fragen, wo du herkommst.
Wo verläuft für Sie im täglichen Leben, nicht in akademischen Zirkeln, im täglichen Leben, die Grenze zwischen Unwissenheit, vielleicht auch Unbedachtheit und Rassismus?
Ich glaube, die ist fließend. Ich glaube, auch wenn es unbedacht ist, ist es eine rassistische Handlung. Der Mensch, der so etwas fragt oder so eine Äußerung macht, da macht sie, das möchte ich nicht unterstellen, ja nicht von vornherein immer mit böser Absicht. Aber er macht sie aufgrund der Sozialisation, die er oder sie erfahren hat. Und das ist auch bei uns in Deutschland eine von Rassismus geprägte Sozialisation, weil Rassismus ja kein individuelles, sondern strukturelles Problem ist. Und deswegen würde ich auch sagen, eine solche Frage, Aussage oder Handlung ist rassistisch, ja. Sie macht aber den Menschen dahinter nicht unbedingt zum Rassisten. Deswegen ist ja auch Aufklärung und Dialog und Diskussion so wichtig.
Wie reagieren Sie dann? Ich hatte neulich Katharina Oguntoye zu Gast, die Sie sicher gut kennen. Ja. Und die sagte dann, entweder böse gucken oder lustig blinzeln. Aber dazu muss man ja erstmal das Standing haben, bis man das macht.
Es gibt ganz verschiedene Reaktionen, je nach Situation, denke ich. Ignorieren, ja, lustig blinzen, eine entsprechende Gegenfrage stellen oder wie auch immer. Es gibt so unterschiedliche Reaktionen, denke ich, weil es, das muss man ehrlich sagen, verdammt anstrengend ist, immer darauf gefasst sein zu müssen, ja, seine Existenz erklären, definieren, erläutern zu müssen. Das ist was ganz anderes, wenn ich zum Beispiel in England oder in den USA bin und jemand fragt mich, wo ich herkomme, dann ist meine erste Reaktion, ach, der fragt vielleicht, weil ich ja doch einen deutschen Akzent habe, wenn ich Englisch spreche, oder weil ich mich mit einer Bekannten, die mit ist, auf Deutsch unterhalte oder wie auch immer. Aber er fragt in der Regel oder sie nicht aufgrund meiner Hautfarbe, weil dahinter steckt ja dann auch immer die, ja, die Diktion. Wenn ich jemanden frage, wo kommst du her, könnte die nächste Frage sein, und wann gehst du da wieder hin?
Das sind bittere Erfahrungen, geschildert von Marion Kraft. Eine wirklich wichtige Begegnung für sie war die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde. Sie gilt vielen Afrodeutschen als Mutmacherin, als Aufbauende, als echte Ikone auch. Was ist so bewegend an ihr?
Vor allen Dingen, denke ich, waren es ihre Visionen von einer anderen Welt, ohne Rassismus eben und all die anderen Ismen, die sie ja auch in ihrer Lyrik und in ihrem Roman, wollte ich gerade erwähnen, Sami, zum Ausdruck gebracht hat. Ihre Selbstdefinition, ganz offen zu sagen, ich bin eine schwarze, kämpferische Dichterin, Lesbe, alle diese Seiten von sich selbst zu betonen, und zwar als etwas nach vorne weisendes, also nicht gerade den anderen ausgrenzend. Der kreative Umgang mit Verschiedenheit. Sie hat immer diese Verschiedenheit betont. Und ich glaube, diese Bestärkung, dieses Empowerment, was sie für viele schwarze Deutsche, vor allen Dingen Frauen, bedeutete, war, dass sie auch den Dialog mit diesen auf Augenhöhe geführt hat. Also auch immer gesagt hat, ihr müsst eure eigenen Geschichten schreiben, ihr müsst eure eigenen Forderungen aufstellen. Das war ihre politische Dimension und ihr politischer Einfluss, denke ich. Persönlich ihre ungeheure tiefe Herzlichkeit, Wärme und Menschlichkeit, die sie vermitteln konnte, aber gleichzeitig auch hart gegenüber ihren Gegnern sein könnte. Also hart im Kampf gegen Rassismus, worüber wir ja auch heute sprechen.
Sie war Lyrikerin. Frau Kraft, haben Sie übersetzt? Gibt es so spontan möglicherweise ein, zwei Zeilen, ein Wort, das für Sie ganz wegweisend wurde, wenn Sie an Audre Lorde denken?
Ja, ich denke vor allem Ihre Forderung, Verschiedenheit zu nutzen, kreativ zu sehen. Und das ist ja was anderes als Toleranz. Ja? Sondern wirklich zu sagen, es ist gut für uns alle, wenn wir unsere Verschiedenheit sehen und akzeptieren, weil es der einzige Weg ist, auf dem wir zusammengehen können.
Also nicht tolerant nebeneinander, sondern visionär gemeinsam in einer, großes Wort, besseren Welt.
Unter Anerkennung der Unterschiede von Menschen, ja, das ist nicht nur ethnisch gesehen oder von der Hautfarbe, was ja gar kein Kriterium ist, hier gesehen, sondern auch was die Sexualität, die sexuelle Orientierung angeht, was Alter angeht, was die Unterschiede zwischen den Geschlechtern angeht, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und. Das alles als Vielfalt zu sehen.
Sie haben den Anstoß ja aufgenommen, Frau Kraft. Es gab ja nicht nur dieses Buch Farbe bekennen, sondern auch Ihr letztes Kinder der Befreiung, das unter anderem eben Lebensgeschichten von afrodeutschen Nachkriegskindern beschreibt, also der Generation, der Sie selber angehören. Was ist so Ihr Ziel davon? Wollen Sie Aufklärung leisten? Wollen Sie das einfach nur in Anführungsstrichen erzählen? Was ist das Ziel eines solchen Buches, Kinder der Befreiung?
Es war erstmal bei der Anlass ein so etwas wie eine Konterreaktion, weil es, als ich die Idee zu dem Buch hatte, war, jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 70. Mal. Und es gab viele weiße Forscherinnen, die plötzlich dieses Thema aufgriffen, durch die weiße Brille hindurch. Und da habe ich zu einigen Frauen gesagt, Leute, das müssen wir einfach selbst machen. Was heißt Aufklärung? Die Dinge richtig rücken und Richtung richtig stellen. Und es sind ja nicht nur einfach Lebensgeschichten, die in diesem Buch erzählt werden. Ich ordne das ja ein in einen ziemlich langen historischen Überblick über die Geschichte und Situation schwarzer Menschen in Deutschland, die sich ja bis ins Mittelalter zurück
verfolgen lässt. Was man gar nicht unbedingt erwartet. Das waren sehr wenige, aber es gab sie schon.
Es gab sie.
Über die Jahrhunderte.
Es ist auch bekannt, aber es hat seinen Weg noch nicht so in die Wissenschaft und in die Mainstream-Medien gefunden. Aber ich versuche ich ziehe auch einen Bogen zur Gegenwart, wie sich dieser Rassismus, der diese lange Geschichte hat, auch in Europa, auch in Deutschland, wie sich dieser Rassismus heute noch äußert in dieser Zeit. Zum Beispiel ist auch ein Absatz mit drin, was ja zurzeit auch sehr stark diskutiert wird, zu diesem Racial Profiling. Und,
dass man kontrolliert wird aufgrund seiner Hautfarbe.
Und zwar nur.
Nur aufgrund seiner Hautfarbe, ohne dass irgendwas vorgefallen ist, sondern man kommt aus der Bahn und plötzlich will irgendjemand ausgerechnet von Ihnen oder von jemand anderem, Afrodeutschen, den Pass sehen. Von mir nicht.
Richtig. Mhm. Oder von mir als einziger unter 200 Passagieren im Transit am Flughafen, was mir auch schon passiert ist. Dieses Racial Profiling, diese sogenannte verdachtsunabhängige Kontrolle, ist eben ja gerade nicht verdachtsunabhängig, weil sie ja Menschen, die nicht weiß sind, unter einen Generalverdacht stellt. Und es ist eine öffentliche Demütigung, als einziger irgendwo herausgegriffen zu werden. Man weiß genau, warum. Mhm. In diesem breiteren Kontext versuche ich das, diese Lebensgeschichten, die dann da erzählt werden, was ja auch alles ganz tolle Lebensgeschichten sind, die versuche ich in diesen Kontext zu stellen.
Frau Kraft, Sie sind seit Jahrzehnten verheiratet, Sie haben eine Tochter, inzwischen längst erwachsen. Hat dies leichter als Sie?
Ja und nein. Erstens mal wächst sie in sozial und ökonomisch nicht mehr vergleichbaren, besseren Verhältnissen auf. Im Gegensatz zu mir hat sie keinen durchbrochenen, sondern einen geradlinigen Bildungsweg. Sie ist jetzt inzwischen seit einem Jahr Justiziarin beim Senat in Berlin hier. Sie hat einen ganz anderen Bekannten- und Freundeskreis auch. Aber das ist die eine Seite. Ich hatte ganz am Anfang von meiner suffragettenartigen Großmutter erzählt. In dieser Tradition bin ich, als sie auf dem Gymnasium war, öfters aufgetaucht, weil sie als schwarzes Kind gemobbt wurde oder weil sie von einigen Lehrern benachteiligt worden war. Also Ihre Frage ist, es hat sich natürlich, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, vieles geändert, auch positiv verändert, aber es gibt Strukturen und wir müssen immer wieder über diese Strukturen reden, die bis heute noch existieren und wo sie auch diese Erfahrungen macht. Sie hat mir erst neulich erzählt, dass ihr eine weiße Kollegin gesagt hat, du hast den Job ja nur gekriegt, weil du schwarz bist.
Oh, das tut weh.
Das tut mehr als weh.
Marion Kraft ist heute unser Gast. Frau Kraft, Sie sind viel herumgekommen in Ihrem Leben. Frankfurt, nahe München gelebt, Göttingen, Bielefeld, gelehrt in den USA. Jetzt seit 2 Jahren erst in Berlin. Warum sind Sie noch mal umgezogen in nicht mehr ganz so jungen Jahren?
Ich glaube, weil so etwas jung hält. Nein, ganz im Ernst. Ich hatte ja Glück mit einer sehr guten Stelle am Oberstufenkolleg an der Universität Bielefeld. Eine sehr fortschrittliche Einrichtung, die leider von der Bürokratie dann immer so ein bisschen bedrängt wurde. Und da bin ich halt 30 Jahre hängen geblieben, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Und nach meiner Pensionierung dann, und mein Mann hat dann auch aufgehört, wir machen noch mal was anderes. Und natürlich ein Aspekt war auch, ich habe hier seit Jahren viele Freundinnen in Berlin, Schwarze und Weiße. Ja, und auch die Community ist ja einfach größer und ich wollte mal im Alter wenigstens noch ein bisschen bunteres Umfeld haben. Ich habe zwar an einem sehr bunten Kolleg unterrichtet, aber unter der Lehrerinnenschaft war ich die einzige Schwarze. Also ich wollte noch mal ein bisschen einen Neuanfang, sagen wir mal
so. Sie sind aufbruchslustig bis heute. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch bei Marion Kraft. Bleiben Sie gesund.
Und danke.
Bleiben Sie weiter gerne in Berlin.
Gerne.